Ganz herzlichen Dank für die Einladung heute Abend mit Ihnen dieses Thema Gott, Affe, Adam miteinander zu betrachten. In den nächsten anderthalb Stunden sollten Sie jetzt noch keinen Sitzplatz haben, wo Sie hier die Leinwand sehen, dann setzen Sie sich um, weil ich hier relativ viel auch heute Abend mit diesem Bildmaterial arbeite. Und daher wäre es ganz gut, wenn Sie also hier sich nochmal etwas umsetzen. Vielleicht kurz auch zu meiner Vorstellung. Ich bin selbstständig als Geologe tätig unter dem Namen GeoEx. Das hat aber nichts mit Geox zu tun, mit den Schuhen, was immer wieder verwechselt wird, sondern dieser Begriff GeoEx ist Programm auch für das, was wir machen. Zunächst mal geht es um Geologie. Ich selber bin auch Geologe und daher führen wir auch Erkundungen durch, Explorationen, Exkursionen. Wir machen also auch Wanderungen im Gelände, sind also draußen unterwegs, Lehrdienste. Dort, wo ich eingeladen werde, auch an Schulen oder an anderen Stellen, versuche ich auch in diesem Spannungsfeld Denken und Glauben zu dienen und dann auch Forschungen, Experimente. Was macht ein Geologe? Ein Geologe beschäftigt sich mit dem, was unter der Erdoberfläche liegt. Das heißt, ein Förster beschäftigt sich mit dem Wald, ein Bauer mit dem Boden und wir Geologen graben etwas tiefer, um herauszufinden, wie sind die Lagerungsverhältnisse. Hier in der Gegend der Keuper, Muschelkalk, Richtung Schwarzwald haben wir dann den Buntsandstein. Sie kennen das ja alles, hoffentlich. Denn das ist einfach wichtig, dass man weiß, aus was der Untergrund besteht. Und das stellen wir dann in sogenannten geologischen Karten dar. An dieser Karte habe ich hier mitgearbeitet, um darzustellen, welche Schichten wo austreten. Also das hat jetzt nichts mit der Toilette zu tun, sondern einfach, wo sie an der Geländeoberfläche zutage kommen. Praktisch sieht es so aus, wir untersuchen so einen Baugrund hinsichtlich zweier Kriterien. Das eine Kriterium ist, hält zum Beispiel so ein Bau hier, so eine Halle, wie wir das hier nebendran sehen, oder was befindet sich hier im Untergrund? Diese zwei Begriffe, Standsicherheit einerseits, Altlasten andererseits, sind vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Damit beschäftigen sich also Geologen. Sie geben also damit Zahlen weiter, die der Statiker gebrauchen kann, beziehungsweise auch für die Bodenkunde. Das ist das erste Ex. Das zweite ist dann die Exkursion. Ganz hier in der Nähe waren wir da mal in einem Muschelkalksteinbruch. Da war Helmpflicht, deswegen sehen Sie so viele weiße kleine Punkte. Und dann werden die Leute oder auch Kinder mit entsprechendem Material, also der Kleine hält hier ein Fäustel, gell? Sehr, sehr handfest und professionell, um Fossilien zu suchen. Das heißt also Exkursionen, um herauszufinden, wie entsteht so ein Gestein. Dazu bieten wir mehrere Exkursionen noch an, demnächst im Tessin sogar. Nicht nur, weil es voraussichtlich etwas wärmer ist, sondern weil wir im Tessin geologisch gesehen in Afrika sind. In Afrika deswegen, weil der afrikanische Kontinent dort in Europa an dieser Stelle zusammengeschweißt ist und dieser Schweißnaht wollen wir dann ein Stück weit auf den Grund gehen. Mit der Studiengemeinschaft Wort und Wissen, wo ich auch Mitglied bin, führen wir eine geologisch-botanische Exkursion durch, ein Wochenende, eignet sich auch für Familien, für Kinder. Wir haben auch extra einen Jugendreferenten dabei, der auch hier die Jugend betreut, um einerseits Geologie zu machen, andererseits auch Botanik. Herzliche Einladung. Die Geologie interessiert mich und während des Geologiestudiums in Freiburg bin ich an den lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen und seit dieser Zeit, vor über 30 Jahren, lese ich in der Bibel. Und deswegen interessiert mich natürlich auch das, was am Anfang der Bibel steht, vor allem die ersten 11 Kapitel. Und einmal im Jahr vertiefen wir das auf einer größeren Exkursion. Dieses letzte Jahr, 2012, waren wir in den USA. Das nächste Jahr geht es nach Israel. Keine Pilgerreise, sondern eine Erkundungsreise, um sozusagen auf den Spuren Jesu zu gehen und gleichzeitig auch Geologie zu machen. Hier haben wir einen Blick auf den See Genezareth. Und hier diesen Weg, den ist sehr wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit auch Jesus Christus nach Nazareth gelaufen. Durch Kreideformationen, durch Basalte, durch vulkanische Ablagerungen. Und dann beschäftigt uns natürlich auch die Frage, wie ist hier der See Genezareth entstanden? Wir sind also hier gut zu Fuß unterwegs an Stellen, wo man normalerweise als Pilger in Israel nicht hingeht. Meine Frau hat nach dem Essen hier vorne schon den Büchertisch aufgebaut. Da können Sie noch einige Informationen mitnehmen. Diese Reise zeichnet sich dadurch aus, dass wir auch einen ausgewiesenen Archäologen haben und Theologen für Altes Testament, um einfach auch in Jerusalem an ganz neuen Ausgrabungsstätten Erkundungen durchzuführen und auch die biblische Archäologie, zum Beispiel wie hier in Megiddo, zu bestätigen. Wenn Sie mehr wissen wollen, wie gesagt, auch über unsere Arbeit haben wir einiges hinten ausliegen, beziehungsweise wer Internetanschluss hat, kann auch gerne mal auf die Homepage klicken. So viel der Vorrede, jetzt wissen Sie ungefähr, wer hier heute Abend vor Ihnen steht. Jetzt können Sie sich raussuchen, wer das ist, nach Loriot, einer dieser Kandidaten. So stellt man sich also die Entstehung des Mannes vor. Viele Männer sind heute immer noch in einer geduckten Haltung, aber so beschäftigt das eben entsprechend die Menschen. Und daher kaufen Sie auch entsprechende Zeitschriften wie Geo oder schauen Sie entsprechende Sendungen an im Fernsehen, um dann entsprechend an dieser Stelle sich schlau zu machen, woher wir kommen. Und diese Frage beschäftigt eigentlich irgendwo jeden. Selbst das kleine Kind, das die Mutter verlassen hat, stellt vielleicht mal die Frage, wo war ich eigentlich vorher, bevor ich aus deinem Bauch gekommen bin, ja? Es begriffen hat, dass es eine Schwangerschaft gibt und was das Leben ist. Und so gibt es immer wieder entsprechende Umfragen, die durchgeführt werden, zum Beispiel von dem Institut für Demoskopie in Allensbach. Diese Umfragen werden immer wieder durchgeführt. Und die Frage hat mich interessiert, glauben Sie, dass der Mensch so von Gott geschaffen worden ist, wie es in der Bibel steht, oder glauben Sie, dass sich der Mensch aus anderen Lebensformen heraus entwickelt hat? Sie sehen an diesem Kuchendiagramm, dass also im Jahre 2009 etwa ein Fünftel der Befragten repräsentativ ab 16 Jahre in Deutschland angegeben haben, dass sie das glauben. Der Mensch wurde von Gott geschaffen, wie es in der Bibel steht. Aber ein anderes Fünftel war unentschlossen und fast zwei Drittel glauben, dass der Mensch und der Affe gemeinsame Vorfahren haben. Diese Befragung wurde für Gesamtdeutschland gemacht, aber ich sagte ja schon, in den früheren Jahren gab es immer wieder auch entsprechende Umfragen in Westdeutschland. Und das ist interessant, dass wir hier seit 1979, wo es etwa hälftig war, ich glaube oder ich glaube es nicht, dass Mensch und Affe gemeinsame Vorfahren haben, sich bis heute das ziemlich nach unten entwickelt. Das heißt also, immer weniger Menschen in Deutschland glauben, dass der Mensch ein Geschöpf Gottes ist. Immer mehr glauben, dass Mensch und Affe gemeinsame Vorfahren haben. Was motiviert mich, diese Vorträge zu halten, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen? Das hängt einfach mit diesen Fragen zusammen, die sich jeder Mensch irgendwann einmal in seinem Leben stellt. Das ist gerade schon gesagt. Die Frage, wo komme ich her? Diese Frage, die treibt einen irgendwann im Leben um. Und jeder Mensch von uns findet darauf eine Antwort. Entweder er macht sich schlau, liest wissenschaftliche Abhandlungen, er informiert sich, hört, was der Lehrer sagt, er kommt zu einer Antwort. Und jetzt ist mir dieser Zusammenhang wichtig, so wie ich diese Frage beantworte, wo komme ich her, so beantworte ich mindestens zwei weitere Fragen. Welche Fragen könnten das sein? Das heißt, die Sinnfrage und die Zukunftsfrage. Es gibt also einen Zusammenhang von der Antwort, wie ich die Herkunft beantworte, mit der Frage, welchen Sinn habe ich hier in meinem Leben und wohin gehe ich? Grob gesprochen können wir sagen, dass die 7 Milliarden Menschen, die wir heute auf der Erde haben, sich diese drei Fragen immer wieder stellen. Entweder beantworten sie die Frage, wie in den westlichen Ländern vor allem, in Industriestaaten, durch eine stammesgeschichtliche Höherentwicklung. Das heißt, der Mensch ist entstanden durch einfache Lebewesen, so die Annahme, bis zu einer komplexen, zu einer komplexen Gestalt als Mensch. Schöpfung geht davon aus, auch in anderen Religionen, dass es einen Schöpfergott gibt oder Schöpfergötter, die also hier das Leben geschaffen haben. Die Frage, woher, von der Evolution aus betrachtet, ist ungewiss. Und auch in Bezug auf den Sinn relativ bzw. beliebig. Und bezüglich der Zukunft ebenso ungewiss oder unbestimmt. Gehen wir von der Schöpfung aus, dass wir geschaffene Wesen sind, dann wissen wir, es gibt einen Schöpfergott, der etwas gewollt hat mit dem, was er gemacht hat, das Geschöpf. Als Christ weiß ich mich auch von Gott geliebt und weiß auch, dass er ein wertvolles Leben für mich bereithält. Als Christ weiß ich auch, wohin ich gehe nach dem Tod. Wir wollen dieser Frage noch mal ein bisschen tiefer nachspüren mit drei grundsätzlichen Fragen. So habe ich den Vortrag heute Abend auch gegliedert. Erstens, was kann denn die Wissenschaft leisten zu der Frage, woher der Mensch kommt? Was wissen wir heute darüber oder was können wir eigentlich auch aus der Wissenschaft lernen der letzten Jahre? Die zweite Frage ist, wie deuten wir die Daten? Wir haben eine Menge an Datenmaterial vorliegen, zum Beispiel Knochen. Ich habe hier übrigens auch einen Schädel neben dem Beamer hingestellt. Auch so ein Fund, ein Datenmaterial. Wie wird das gedeutet? Und dann die dritte Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Tier und Mensch? Auch diese Frage hat immer größere Relevanz, wenn wir uns überlegen, zum Beispiel, was heute auch in der Rechtsprechung ein Thema ist, wenn das Triebverhalten eines Menschen ihn zu einer kriminellen Energie führt. Nur als Beispiel. Kommen wir also jetzt zu dieser ersten Frage. Was kann die Wissenschaft leisten? Wie arbeitet Wissenschaft? Was können die Wissenschaftler eigentlich sagen zu dieser Frage, woher der Mensch kommt? Vielleicht haben Sie schon mal so ein Plakat gesehen, allerdings wahrscheinlich nicht mit diesem Kopf, aber immerhin so ähnlich. Man sieht also hier ganz rechts Dryopithecus, Ramapithecus, den Neandertaler und den Homo industrius, Homo sapiens industrius. Was sind denn hier die Unterschiede zwischen diesen vier Gestalten? Oder anders gefragt, was wird hier dargestellt? Was will man mit diesem Poster deutlich machen? Sie können sich gerne beteiligen, dann schlafen Sie schon nicht ein. Ja, das ist mir jetzt zu wenig. Eine Hörentwicklung, richtig. Das soll dargestellt werden. Das heißt also, das ist das Erste, was eigentlich jeder assoziiert. Das ist auch der Zweck dieses Plakats. Aber was sehen Sie, wenn Sie genau hinschauen? Ein Indiz, wenn Sie jetzt also wie ein Kriminologe an die Sache herangehen, geht es mir heute Abend vor allem darum, dass wir unterscheiden lernen zwischen Daten einerseits und den Deutungen andererseits. Was sind die Daten, die wir hier sehen? Bitte? Wird immer größer. Ja, gucken Sie jetzt mal die Gesichter an hier. Ja? Die sind das, was wir sehen. Wir müssen noch weiter runtergehen. Wir sehen, ja, die Kleidung ist hier einmalig. Ja? Die anderen sind unbekleidet. Wir sehen drei Tiere und einen Menschen, sagt er hier. Das wird sich noch ändern im Vortrag. Sie machen das viel zu kompliziert. Ja, aber es ist Ähnlichkeit. Das ist das Indiz. Die sehen sich ähnlich. Man hat keinen Hund genommen, kein Pferd, keine Ratte oder eine Maus, die vielleicht genetisch dem Menschen ähnlicher ist. Nur als Beispiel. Man hat ganz bewusst diese drei herausgenommen, wobei man den Ramapithecus, da komme ich gleich noch drauf, heute dort nicht mehr hinstellen würde. Und was ist außer diesen Ähnlichkeiten noch wichtig? Also zunächst mal haben wir jetzt herausgefunden, es wird ein Prozess dargestellt, den man so nicht beobachtet hat. Er wird rekonstruiert. Aber wie kommt man zu dieser Vorstellung? Was sind jetzt die Indizien für diese Ähnlichkeit? Zwei Arme, zwei Beine, also Knochenfunde. So, wer hat von Ihnen schon mal Knochen gefunden? Irgendwo vielleicht auch im Wald von einem verendeten Tier oder sowas? Bitte schön, einige hier schon, ja. Viele Waldgänger. Was fällt dann auf, wenn man so Knochen findet? In aller Regel ohne Fell, ohne Haare. Denn man könnte jetzt auch meinen, bei der Rekonstruktion, die beiden waren beim gleichen Friseur. Ja, Sie müssen das rekonstruieren. Hier, der Schädel hat ja auch keine Haare mehr. Keine Haut. Also das heißt, ich muss rekonstruieren. Das ist wichtig. Ist auch zulässig. Ich muss ja dann etwas darstellen. Die Ideen kommen hinein. Wenn das Ganze zu kompliziert wird, merken Sie sich das eine. Die Wissenschaft kocht auch nur mit Wasser und wir müssen immer wieder anhand dieser wenigen Daten rekonstruieren. Das nennt man wissenschaftlich gesehen Verknüpfung von Ausgangsdaten oder Induktion. Sie haben also wenige Knochen zum Beispiel und man versucht jetzt mehrere Möglichkeiten herauszufinden, wie hängt das miteinander zusammen. Sie haben also mehrere Möglichkeiten, um so eine Hypothese, auch ein Fremdwort, eine Mutmaßung, eine Unterstellung. So könnten die Daten zusammenhängen. Aber das passiert ja nicht alleine, sondern diese Daten, die werden ja vom Wissenschaftler hier zusammengesetzt. Er hat eine Idee, das könnte vielleicht so zusammenhängen. Deswegen macht er ja auch wissenschaftliche Arbeit. Er deutet dann die Anordnung und kommt dann zu einer Rekonstruktion, was wir gerade gesehen haben, zum Beispiel von diesem Ramapithecus oder von dem Neandertaler. Was machen die Wissenschaftler eigentlich? Was zeichnet sie aus? Warum gibt es solche Forschungsinstitute? Warum wird immer weiter geforscht? Neugier? Und was passiert dann, wenn man weiter forscht? Neue Fragen, aber vor den Fragen? auch vor den Erkenntnissen, muss er ja was auf dem Tisch haben. Der will, ja, was, er geht suchen. Und was will er dann beim Suchen finden? Beweise, Daten. Ja? Das heißt also, das ist das, von dem die Wissenschaft lebt. Sie lebt davon, dass immer wieder neue Daten gesammelt werden, gesucht werden, erforscht werden. Und jetzt muss der Wissenschaftler sozusagen diese neue Daten in sein bestehendes Modell einbauen und sehen, ob seine Deutung, die er gemacht hat, die richtige ist. Er ordnet also jetzt diese neuen Daten hier auf deinem Schreibtisch, kommt zu einer neuen Deutung. Er hofft natürlich, dass das, was er bisher gemacht hat, sich bestätigt, richtig. Er hofft es. Was kann aber noch passieren? Dass sich widerlegt, richtig. Also im Deutschen haben wir nur einen Buchstaben, der sich hier ändert, gestützt oder gestürzt. So, was kann auch noch passieren? Es bleibt wie beim Schach, unentschieden, Remis. Die Daten sind zu schwach, weder fürs eine noch fürs andere. Bleibt also offen und das beflügelt natürlich die Forschung, man forscht weiter. So, da haben wir einen Tisch voll Daten. Einen Beckenknochen, Oberschenkelknochen, paar Wirbel, Kiefer, nicht vollständig. Man kann also jetzt hier mit diesem Datenmaterial, was ist das jetzt, was Sie da vor sich haben? Als Wissenschaftler. Bitte? Teile eines Ganzen. Und was will jetzt der Wissenschaftler daraus machen? Wieder zurückbauen, rekonstruieren. Das heißt also, wir haben tatsächlich Indizien, Knochen, Schädel. Aber Sie sehen schon, das ist alles sehr mühsam, alles zusammenzubauen. Und diese Indizien sind zum Teil mehrdeutig. Es bleibt also jetzt Ihnen überlassen, wie Sie diese Dinge zusammenbasteln. Ja, das ist natürlich schon auch wichtig, dass man es richtig zusammenbastelt. Denn manchmal funktioniert dann dieses Lebewesen nicht. Gut, es lebt es sowieso nicht mehr. Aber grundsätzlich wird ein Orthopäde sagen, dann, dass der Knochen an der falschen Stelle rekonstruiert werde. Nochmal, bei der Gesamtrekonstruktion ist es dann so, dass noch weitere Dinge, auf die wir vor allem in den Museen achten, unseren Blick fangen. Zum Beispiel Behaarung, Hautfarbe, Gesichtsausdruck. Jetzt sind wir schon relativ weiter gekommen. Sie haben begriffen, ein Wissenschaftler muss aus Daten Deutungen machen. Jetzt haben wir noch ein weiteres Problem, gerade wenn wir die Frage der Herkunft miteinander betrachten. Wir haben im Deutschen zwei Begriffe, um hier Wissenschaft zu betreiben. Einerseits Naturwissenschaft, andererseits Geschichtswissenschaft. Die Naturwissenschaft, jeder Schüler weiß das, ist im Labor als Physiker, als Chemiker, untersucht etwas. Ein Prozess, der reproduzierbar ist, gegenwärtig. Der Wissenschaftler ist also dabei. Dann haben wir zum anderen die Geschichtswissenschaften. Was ist der entscheidende Unterschied? Bitte? Richtig. Aber welches Problem hat er? Ja, das klingt schon sehr wissenschaftlich, die chronologische Einordnung. Aber ich will jetzt auch nochmal ganz normal von unten nach oben hier das Haus bauen. Bleiben wir nochmal auf dem Boden. Also, wir haben Daten. Der Vorteil des heutigen Naturwissenschaftlers ist folgender. Er hat alle Daten auf dem Tisch. Er baut zum Beispiel einen Versuch auf für den Schüler in der Schule und sagt so, ich schmeiße jetzt meinen Kugelschreiber da runter, ich kriege die Stoppuhr und ihr messt also jetzt hier in Schwabach die Erdbeschleunigung. Alles ist da, der Versuch ist aufgebaut und er kann daraus ein Naturgesetz formulieren. Der Historiker hat ein Problem, dass ihm zum Teil die Daten fehlen. Einfaches Beispiel, vor 5 Jahren, was war in Deutschland wichtig, beziehungsweise für Männer vor allem? Fußball, richtig, Fußball. Europameisterschaft, 2006 die Weltmeisterschaft, 2008 Europameisterschaft. Das sind wahrscheinlich viele da, die sich sogar leibhaftig erinnern, im Stadion waren oder das miterlebt haben. Ich gehe mal einen Faktor 10 weiter zurück, nicht ganz genau 50 Jahre, 13. August 1961. Mauerbau, sagen die Älteren, die Jüngeren haben es nicht erlebt. Es gibt auch davon Daten, Zeitzeugen, noch wenige. Dann gibt es Filmaufnahmen. Jetzt gehe ich nochmal einen Faktor 10 zurück, etwa 500 Jahre, 31. Oktober 1517 in Wittenberg. Thesenanschlag von Luther. Welche Daten haben wir aus dieser Zeit? Weniger. Keine Filmaufnahmen. Zeitzeugen sind schon ausgestorben. Dann haben wir Dokumente auf Papier. Gehen wir nochmal einen Faktor 10 zurück, etwa 5000 Jahre zurück, 3000 vor, 2500 vor, Pyramidenbau in Ägypten. Welche Daten haben wir davon? Wandmalereien, Hieroglyphen, die man lange nicht entschlüsseln konnte. Was will ich damit sagen? Und das ist ganz wichtig, dass Sie das mit nach Hause nehmen für diese Fragen. Was passiert mit unseren Daten, die wir heute zur Verfügung haben, um einen Prozess, einen geschichtlichen Ablauf zu untersuchen? Es gehen Daten verloren, beziehungsweise wir haben immer weniger Daten, wenn wir uns mit der Urgeschichte beschäftigen. Und was passiert, wenn wir wenige Daten zur Verfügung haben mit unseren Deutungen? Die Varianten werden größer. Die Möglichkeit wird größer, weil ich weniger Datenmaterial auf dem Tisch habe. Die Deutungsmöglichkeit wird größer. Und ein Riesenproblem, ich habe keine Zeitmaschine, kann also nicht hinunterfahren in das Jahr 2500 vor Christus zum Beispiel. Wir sind also unterwegs wie Sherlock Holmes. Wir müssen einen Vorgang, der stattgefunden hat, rekonstruieren anhand von Indizien, die uns nicht oder nur unvollständig vorhanden sind, und deswegen sammeln wir entsprechend diese Daten. Und da ist mir wichtig, dass wir Deutungen einerseits und Daten andererseits klar voneinander trennen. Gerade wenn es um die Frage der Herkunft des Menschen geht in der Vergangenheit, sollten wir uns immer wieder deutlich machen, dass wir selbst dort nicht dabei waren und all diese Daten, die vorliegen, rekonstruieren müssen. Oft haben wir nur wenige Teile, wie zum Beispiel ein Teil von einer Schädeldecke. Hier ist schon etwas mehr gefunden worden bei Heidelberg, wie der Name schon sagt, Homo heidelbergensis. Und hier sogar nur ein kleiner Ausschnitt, ein kleiner Bruch, ein Bruchteil eines Kiefers, eines Unterkiefers. Fossilien tragen bekanntlich ja keine Etiketten, also muss der Anthropologe, der Paläontologe entsprechend diese Dinge klassifizieren, beschreiben und publizieren, damit ein anderer Wissenschaftler damit etwas anfangen kann, in das Museum gehen kann, die Sache beobachten kann, selber die Forschung weiterführen kann. Und ihm ist es jetzt überlassen, wie er an dieses Objekt, an dieses Faktum herangeht und es untersucht. Er kann zum Beispiel hier, Sie sehen es auch selber, diese Augenwülste nehmen als Kriterium und sagen, dieser Schädel hat also einen besonderen, hervorstehenden Augenwulst, einen ziemlich flachen Schädel, verglichen natürlich mit den Westeuropäern. Wenn ich jetzt einen Asiate nehme, ist es natürlich etwas anderes. Dann kann ich sagen, wie groß sind zum Beispiel hier diese Augenhöhlen, Backenknochen, die Zähne, all diese Indizien, die kann ich jetzt entsprechend hier untersuchen, beschreiben. Das eine Indiz und dann das Indiz Ähnlichkeiten. Das Indiz Ähnlichkeiten begegnet uns immer wieder. Hier diese beiden sehen sich ähnlich. Was leiten sie jetzt ab? Sind es Zwillinge oder nicht? Könnte sein, kann auch nicht sein. Wenn Zwillinge eineiig, zweieiig oder sind es nur Brüder oder vielleicht gar nicht miteinander verwandt. Wir wissen es nicht. Wir haben jetzt nur dieses Indiz, dieses Foto. Die zwei sehen sich auch ähnlich. Wissen wir auch nicht, ob die jetzt also miteinander verwandt sind. Aber wir können daraus rückschließen, das eine ist die Gruppe Mensch, das andere die Gruppe Schimpansen. Die beiden sehen sich auch ähnlich, aber man sieht auch Unterschiede. Also müssen wir anhand dieser sogenannten Homologien, Sie sehen hier also einige Vergleiche zwischen dem Affen, hier rechts dem Menschen, andererseits gibt es Ähnlichkeiten und Unterschiede. Das Becken zeigt Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede, genauso hier der Kiefer, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, die Hände, die Füße und vor allem die Haltung. Allgemein, wenn Sie im Fernsehen schauen, in den Medien unterwegs sind, sagen die meisten Wissenschaftler zur Herkunft des Menschen, anhand der Indizien mit Fossilien, mit Ähnlichkeiten, wird im Allgemeinen für die Herkunft des Menschen heute nichts anderes mehr als die Hypothese einer Abstammung aus dem Tierreich vertreten. Sie sehen so gut wie nicht mehr im Fernsehen, dass hier eine Diskussion stattfindet. Oder auch in der Literatur. Nochmals, wenn wir zurückgehen in die Vergangenheit, dann können wir nicht einfach sagen, ich gehe jetzt sozusagen mit der Zeitmaschine zurück und bin dann irgendwo am Anfang. Ich sagte ja, die Idee, die ich im Kopf habe als Wissenschaftler, die bestimmt mich, wie ich diese Daten zusammensetze. Durch was werde ich aber in meinem Denken geleitet? Ja, und was mache ich mit dem, was ich höre? Ich glaube es oder glaube es nicht. Es ist also eine Weltanschauung, eine Philosophie. So wie ich die Welt anschaue, das bestimmt auch mein Denken, auch im Unbewussten, mehr als es mir lieb ist. Das heißt, meine Gedanken sind eigentlich nicht frei. Schiller lässt grüßen, ja. Also, sind die Gedanken tatsächlich frei oder sind wir so auch in diesen Kategorien des Denkrahmens gefangen, um zu sagen, ja, ich habe ja meine Vorstellung beziehungsweise meine Meinung. Aufgrund dieses Filters meiner Weltanschauung rekonstruiere ich, mache Annahmen über die Vergangenheit. Und erst dann bilde ich meine Hypothese. Dazu äußern sich auch Wissenschaftler. Nicht alle, aber viele. Ein bekanntes Beispiel ist Stephen Jay Gould gewesen. Er hat das Buch geschrieben, Zufall Mensch. Hoch angesehener Wissenschaftler schreibt im Untertitel Das Wunder des Lebens als Spiel der Natur. Er bekennt sich auch zu seiner Weltanschauung, indem er sagt, Evolution ist wahr, und nur die Wahrheit kann uns frei machen. Was passiert jetzt mit einem Menschen, der etwas als Wahrheit erkennt? Ich glaube eher das Gegenteil. Das ist das Problem, wenn ich von etwas überzeugt bin. Wenn ich von etwas überzeugt bin, dass es richtig ist, dann brauche ich es ja nicht mehr beweisen, dass es stimmt. Ich vertrete nur, dass es stimmt. Das macht er ja auch. Wir Christen sagen, dass Jesus der Weg und die Wahrheit ist. Und deswegen vertreten wir das auch. Aber machen Sie sich auch mal als Christ die Mühe, diese Aussage zu hinterfragen. Um einfach auch in der Diskussion standzuhalten. Denn wenn ich jetzt die Evolution als solche nicht hinterfrage und sage, die ist wahr, dann schließe ich andere Möglichkeiten von vornherein aus und deute alle Daten nur noch in diesem Rahmen. Das heißt also, die Funde werden im Allgemeinen so gedeutet, dass zum Beispiel die Schädelgröße, das sogenannte Hirnvolumen, lange Zeit in der Forschung ein ganz wichtiges Kriterium war. Man hat also die Schädel dann entsprechend angeordnet nach dem Volumen. Hirnvolumen gleich Intelligenz. Das ist natürlich die Frage, ob das stimmt. Also wir haben einige Krähen und Elstern bei uns im Garten. Die beiden Vögel liebe ich nicht so sehr, aber sie sind hochintelligent, lernfähig, trotz diesem kleinen Gehirn. Ich staune da öfters drüber. Also die Frage ist, wie definieren wir diese Dinge? Und wie wählen wir die Kriterien aus? Zum Beispiel auch Gebiss, Kopfform oder die anderen Dinge. So sieht so eine Fundstelle zum Beispiel aus. Hat man also Bruchstücke, die muss man dann entsprechend sortieren und sagen, gibt es tatsächlich jetzt auch diese passenden, von der Ähnlichkeit aussehenden Übergangsformen. Das ist ein älterer Stammbaum, so wie ich ihn dann noch in der Schulzeit und eigentlich auch noch in der Studentenzeit gelernt habe. Ramapithecus als ganz entscheidendes Bindeglied zwischen den Menschenaffen einerseits und der Linie zu dem heutigen Homo sapiens andererseits. Wir haben heute Abend natürlich nicht viel Zeit. Sie haben gut gegessen, Sie wollen bald ins Bett. Deswegen nehme ich jetzt nur mal drei aus diesem Stammbaum heraus. Ganz unten unseren Ramapithecus, von dem ich schon gesprochen habe, den Sie auch im Bild gesehen haben, als Vorfahr zum Mensch auf diesem großen Plakat. Dann Homo erectus, der liegt hier neben dem Beamer auf dem Tisch. Und dann der berühmte Neandertaler. Diese drei wollen wir uns etwas näher anschauen. Kommen wir also zu diesem Ramapithecus. Was hat man gefunden? Ich sehe schon jemand fächern. Darf ich mal bitten, dass man irgendwo eine Türe öffnet? Danke. Wird schon zu warm. 15 Leute ersetzen einen Ofen. Also wir können getrost die Heizung ausstellen. Also 1932 hat man diese Oberkieferknochen gefunden. In Indien, daher auch der Name Ramapithecus. Und man hat ihn so rekonstruiert. Sie lachen. Diese Rekonstruktion war bis in die 80er Jahre das, was wir entsprechend auch gelernt haben. Ramapithecus als Vorfahre des Menschen. Wie geht es der Wissenschaftler vor, wenn er diese Dinge findet, um so eine Rekonstruktion zu machen? Dazu schauen wir uns einen Schädel mal von unten an. Das heißt also, Sie blicken jetzt hier auf den Oberkiefer von Affe und Mensch. Und Ihnen fällt auf, dass der Affe und der Mensch einen unterschiedlichen Kieferbogen hat. Einerseits hat der Mensch eine parabelförmige Form und der Affe eher hufeisenförmig. Und jetzt muss der Wissenschaftler entscheiden, was er mit diesen Oberkieferknochen macht. Ordnet er sie so an wie bei dem Affen? Er hatte leider nicht mehr gefunden. Oder ordnet er sie so an wie beim Menschen? Und Sie sehen daran, entscheidend ist, wie jetzt der Wissenschaftler sich entscheidet in der Rekonstruktion. Er war also jetzt hier radiometrisch datiert, im Tertiär gefunden und wurde dann sozusagen auf der Linie zum heutigen Mensch als ganz wichtiges Bindeglied angesehen. Bis 1961 als unmittelbarer Vorfahr und Bindeglied zur Gattung Homo gestellt. Können Sie in jeder Literatur bis dahin nachlesen. Also hier bis in die 70er Jahre diese Vorstellung. Kritische Anmerkungen gab es auch von anderen Wissenschaftlern, die gesagt haben, Moment mal, die Datenlage ist ziemlich dürftig, wir sollten etwas vorsichtiger sein in der Rekonstruktion. Und das, was Sie vorher schon gelernt haben, die Wissenschaft geht weiter. Warum? Weil Wissenschaftler arbeiten, indem sie suchen, neue Daten suchen. Und man hat einen neuen Schädel gefunden, nämlich diesen hier von Sivapithecus in Indicus in Indien. Und jetzt sehen Sie, dass also die Ähnlichkeit zu Menschen, auch als Laie, dass die also hier hinfällig wird. Ramapithecus wird also zu Sivapithecus, ein miozäner Affe unter vielen. Und die Rekonstruktion war also falsch, und richtig wäre gewesen, die Rekonstruktion des Fundes von 1932 so vorzunehmen als bei einem Affen. Folglich musste also der ganze Stammbaum umgeschrieben werden, und Ramapithecus verlor seine wichtige Stellung auf dem Weg zu Menschen, und die Vorstellungen wurden also hinfällig, und heute stellt man sich das vielleicht eher so vor, wobei das auch nur eine Rekonstruktion ist. Wir schlussfolgern also, die Interpretation von fragmentarischen Fossilien wird häufig durch subjektive Meinungen beeinflusst, eigentlich bis heute. Kommen wir zu unserem zweiten Kandidaten, der hier auf dem Tisch liegt, der Homo erectus. Hier gibt es etwas mehr an Datenmaterial, 1984 auch ein ziemlich vollständiges Skelett. Die erste Rekonstruktion so, also ein ziemlich behaarter, affenähnlicher Kopf. Und was fällt Ihnen jetzt hier bei diesem Aktivismus dieser Lebewesen auf? Sie sind einerseits menschlich, aber andererseits auch tierisch, aggressiv, triebhaft, unberechenbar. Also man will eigentlich solchen Leuten nicht begegnen, dass man irgend so einen Stein an den Kopf bekommt. Auch hier ging die Datensammlung weiter. Man hatte dann entsprechend hochgearbeitete Werkzeuge gefunden, sogenannte Feuersteinwerkzeuge, Siedlungsreste, in denen man also Brandspuren gefunden hat, und einen sensationellen Fund von Speeren, die hier noch an der Ausgrabungsstätte in Schöningen zu sehen sind. Dr. Hartmut Thieme hat die hier ausgegraben mit Jagdbeuteresten, Pferdeschädel. Und jetzt war natürlich interessant, was ist das für ein Speer, den man hier ausgräbt? Ist es ein Speer, der primitiv ist? Ist das Holz irgendwie bearbeitet? Man war also gespannt, was herauskommt, und war erstaunt darüber, dass dieses Holz einer speziellen Technik, die man eigentlich nicht ganz entschlüsseln konnte, unterzogen worden ist, indem nämlich die Spitze mit einem speziellen Verfahren gehärtet wurde, sodass diese Holzspitze immer wieder zu verwenden war. Einerseits, andererseits hatte man aus einem ausgesuchten Stamm an einer ganz speziellen Stelle dieses Holz entnommen, damit es optimale Flugeigenschaften hat. Stellen Sie sich vor, Sie haben nichts mehr, Sie müssen in den Wald und Sie müssen sich mit dem, was Sie mit Ihrer Hand erjagen, ernähren. Und Sie haben nur natürliche Mittel dafür. Das heißt also, so ein Jagdwerkzeug muss funktionieren, weil in aller Regel der Hirsch schneller ist als Sie. Man hat also diesen Speer nachgebaut und wollte wissen, wie fliegt der. Man war bass erstaunt darüber, dass also Maße, Gewicht, Flugverhalten, Wurfweite, Eindringtiefe heutigen Hochleistungsspeeren entsprechen. Denn wenn der Speer zu schwer ist, fliegt er nicht so weit, ist er zu leicht, fliegt er nicht so weit, genauso. 150 Speere heutiger Naturvölker können Sie im Archiv des Reichsmuseums in Mannheim einsehen. Das Urteil von Professor Rieder war, die Qualität der Speere des Homo heidelbergensis wurde jedoch nirgends erreicht. Das heißt also, Homo erectus hatte eine Intelligenz, die höher ist als die der heutigen Naturvölker. Zitat aus der Fachliteratur dazu. Der Ursprung der weit verbreiteten, vielgestaltigen, frühen pleistozänen Homo erectus-Linie bleibt unklar. Die deutlichen Unterschiede zwischen irgendwelchen potenziellen Ahnen, Homo habilis oder andere, und dem frühesten bekannten Homo erectus könnte ein plötzliches evolutionäres Ereignis signalisieren. Was lesen Sie jetzt in diesem Satz? Durch die Brille. Richtig. Und eine Annahme, dass etwas passiert sein muss, was wir nicht als Datenlage vorliegen haben. Das ist mir wichtig dabei. Das heißt, es wird etwas angenommen, dass in der Vergangenheit etwas passiert sei, aufgrund dessen, was man beobachtet. Das heißt also, diese Vorstellung müssen wir eigentlich ad acta legen, weil wir wissen, dass auch diese Homo erectus Gruppe bereits navigieren und andere Dinge tun konnte. Und sehen Sie sich die Schädel etwas genauer an. Gibt es eigentlich zwischen dem Homo erectus und dem heutigen Homo sapiens eigentlich mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede? Ich fasse mal zusammen zu dieser Frage, was kann die Wissenschaft leisten? Für die Herkunft des Menschen werden die Indizien aus wissenschaftlicher Sicht in der Regel nur im Sinn einer Abstammung aus dem Tierreich gedeutet. Die Interpretation der Indizien hängt aber von Vorentscheidungen ab. Und daran hat sich eigentlich im gesamten Wissenschaftsbetrieb bis heute nichts geändert. Gerade dann, wenn wir Dinge in der Vergangenheit rekonstruieren. Kommen wir zu der zweiten Frage, die jetzt eng damit zusammenhängt. Wie rekonstruieren wir jetzt diese Daten, die auf dem Tisch liegen? Das war das Ergebnis in Neandertal, also ein kleines Seitental bei Düsseldorf, in dem übrigens auch christliche Lieder entstanden sind. Aber dort hat man jetzt hier diesen Fund gemacht, einen Schädel mit einem Loch, Oberschenkelknochen, einige Wirbel und andere Knochen, die Sie hier sehen. Die erste Rekonstruktion sah so aus, Mr. Neandertal. Also etwas, wie würden Sie ihn beschreiben? Bitte? Alt. Ja gut, man kann tatsächlich anhand des Schädels und der Knochenstruktur sagen, wie alt dieses Lebewesen vielleicht war. Aber auf was schauen Sie als erstes? Auf die Haltung, dann auf das Gesicht. Das heißt, der Gesichtsausdruck gibt Ihnen schon sehr viel Information. Scheint er eher intelligent auszusehen oder weniger intelligent, Ihrer Meinung nach? Weniger intelligent. Und so wurde er auch rekonstruiert. Also 1909 noch mehr behaart, hat also einen Stock in der Hand, schaut richtig affenähnlich aus. 1965 bereits mit Lendenschurz. Und er könnte vielleicht sogar Schwabe gewesen sein. Wir wissen Sie warum. Hat einen Stock in der Hand für die Kehrwoche, da fällt nur der Besen dahin. Nichts für ungut, aber jedenfalls ist er sehr, sehr behaart. Hier an dieser Stelle, auch hier noch nicht die Intelligenz. Wissen Sie, wie heute offiziell der Neandertaler rekonstruiert wird, über 100 Jahre später? Er sieht eigentlich aus wie du und ich, wenn wir allein im Wald sind und nichts anderes haben und Glück haben, noch ein Fell erlegt zu haben. Also hier sieht man nicht mehr diesen dumpfen, unintelligenten Blick. Im Gegenteil, er wird als echter Mensch, also kein primitiver Urmensch, also auch kein Affenmensch angesehen. sogar Ähnlichkeiten mit Grön- und Lappländern, ein kaltes Klima. Er ging perfekt aufrecht. Er baute Musikinstrumente. Sie sehen aus, was er das gemacht hat. Sie sehen es hier unten. Was ist das? Ein Knochen. Ein Knochen ist hohl. Wenn ich den Knochen anbohre und entsprechend der Luftsäule unterschiedliche Löcher mache, bekomme ich unterschiedliche Töne. Was setzt aber so ein Verhalten voraus? Ich muss erst denken und dann handeln. Es macht in der Regel das Tier nicht. Das Tier handelt nach seinem Instinkt. Und der wesentliche Unterschied ist, dass der Mensch, in der Regel, viele machen das trotzdem nicht, erst denkt und dann handelt. Das heißt, also er sieht den Knochen, er bohrt an, hat eine Luftsäule und weiß, ich kann damit Musik machen. Und ein ganz wesentlicher Unterschied noch, er bestattet seine Artgenossen. Das finden wir auch nicht im Tierreich in dieser Form. Sehr vereinfacht gegenübergestellt diese beiden Indizien, die wir uns angesehen haben, die Ähnlichkeit. Im Evolutionsmodell sagt man, die Ähnlichkeit ist so ein starkes Indiz einer gemeinsamen Herkunft. Im Schöpfungsmodell sagen wir, die Ähnlichkeit weist auf den gleichen Konstrukteur, auf den gleichen Schöpfer hin. Die Knochen- und Schädelfunde von Affen- und menschenähnliche Lebewesen werden gedeutet, dass es Übergänge in der Entwicklung vom Affen zu Menschen gegeben hat. Deswegen auch diese typischen Darstellungen mit den Stammbäumen. Wobei man einschränkend heute sagen muss, es werden nur noch Büsche gezeichnet, weil wir so viele Funde haben, die unterschiedlich entsprechend auch einzusetzen sind. Was Sie hier sehen, ist auch, dass an den Gabelungen so gut wie keine Funde eingesetzt werden. Der sogenannte Australopithecus, der hier sitzt, afarensis, also Sie haben vielleicht schon mal von Lucy oder so gehört, setzen wir im Schöpfungsmodell als ausgestorbene affenähnliche Gruppe. Das heißt, wir können diese Indizien, die wir haben, sowohl im Evolutionsmodell verstehen als auch im Schöpfungsmodell. Das Indiz Ähnlichkeiten lässt also entweder gleiche stammesgeschichtliche Herkunft und Entwicklung als Deutung zu, oder wir sagen, es ist die Handschrift des gleichen Schöpfers, der genial ähnliche Bausteine benutzt, um unterschiedliche Lebewesen zu machen. Und das erinnert mich eigentlich an unsere Situation. Wir machen nichts anderes. Sie können anhand dieser beiden Fahrzeuge rückschließen, wer der Konstrukteur war. Nicht jedes Auto hat vorne unter der Haube einen Kofferraum oder auch die Käferform. Das heißt also, diese Dinge, die wir vor uns haben, Geschöpfe oder Dinge, können genauso aufgrund der Ähnlichkeit auf den gleichen Konstrukteur hinweisen. Wenn wir also nochmal diese beiden Dinge sehen, sollten wir aber einen wichtigen Unterschied sehen. Denn die Verwendung gleicher Bauteile belegt also einerseits den Konstrukteur, aber im Bauteil selbst finde ich nicht den Konstrukteur. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Unterschied zwischen dem christlichen Glauben einerseits und auch zum Beispiel dem asiatischen Glauben andererseits. Dort sucht man ja im Geschöpf die Gottheit. Wie kann man aber jetzt hier in unserem Beispiel den Konstrukteur finden? Sie müssen sich also auf den Weg machen, ihn zu suchen. Und Sie werden natürlich fündig bei Ferdinand Porsche, der diese Autos entworfen und konstruiert hat. Was meinen Sie, von wem dieser Schädel ist? Also er ist nicht hier auf dem Tisch. Den haben wir ja schon abgehandelt. Hat auch große Augenwülste, relativ kleinen Schädel, Ja, haben Sie Ideen? Würde mich mal interessieren. Keine Idee. Ich zeige es Ihnen. Ich glaube nicht, dass er das persönlich war, aber es ist eine heute lebende Gruppe in Australien, die sogenannten Aborigines. Würden Sie ihm bzw. den Aborigines zutrauen, einen Pilotenschein zu machen fürs Flugzeug? Vielleicht ihm nicht mehr etwas in die Jahre gekommen, aber vielleicht seinen Kindern. Vorausgesetzt, er schafft den Test für den Flugzeugpilotenschein. Das heißt also, diese Vielfalt, die wir heute allein schon sehen unter uns Menschen, zwischen Afrika, Asien, Europa, Südamerika, ist nicht unbedingt ein Indiz dafür, dass wir hier, wenn wir den Australier dem heutigen Kopf gegenübersetzen, des Europäers, die Frage, ob also hier Intelligenz anhand der Kopfform nachzuvollziehen ist. Bei der Rekonstruktion ist auch noch etwas wichtig, was ich anhand dieser Damen kurz vorstellen möchte. Das ist eine Afrikanerin, an der dunklen Haut zu erkennen, eine Europäerin, blaue Augen, weiße Haut, blonde Haare, dann eine Asiatin mit Schlitzaugen. Aber es ist ein und dieselbe Frau, eine ungeschminkte Afro-Indianerin, wurde also hier umgeschminkt. Ein und dieselbe Frau. Das heißt also, da liegt jeweils der gleiche Schädel dahinter. Und zweideutig. Das heißt also, Sie sehen allein schon an diesem lebendigen Beispiel, wie sehr man auch bei der Rekonstruktion darauf achten muss, was war tatsächlich der Ausdruck, das Gesicht dieses Lebens. Wer es nicht glaubt, achte mal hier auf den Hals. Da hat also derjenige, der hier geschminkt hat, aufgehört. Dann sehen Sie das als Beweis. Nochmal zu unserem Neandertaler. Dieser Schädel, an diesem Indiz ändert sich nichts. Aber die Rekonstruktion 1888 sah so aus und heute sieht die Rekonstruktion so aus. Ein Kind wie du und ich sozusagen es vielleicht mal waren oder auch vielleicht die eigenen Kinder. Deswegen ist mir wichtig, wenn Sie solche Dinge sehen, dass Sie zunächst mal die Frage stellen, was wurde tatsächlich gefunden? Achten Sie mal, wenn Sie im Löwentormuseum sind oder irgendwo anders hier in der Nähe, was sind die Daten? Und wie werden jetzt diese Daten rekonstruiert? Was wurde daraus rekonstruiert? Und machen Sie vielleicht mal den Vergleich mit der Rekonstruktion von heute, vor 10 Jahren, vor 30 Jahren, vor 50 Jahren. Und gehen Sie mal da auch vielleicht in die Literatur, gerade wenn Sie das vielleicht unterrichten als Lehrer. Die Daten an sich sind objektiv. Entscheidend ist der Denkrahmen, also meine Brille, die ich aufhabe, denn Deutungen sind grundsätzlich, auch meine Deutungen, ich sage das ausdrücklich, meine Deutungen sind subjektiv. Denn ich kann mich ja nicht befreien von meiner Weltanschauung. Mein Denken funktioniert immer in einem Denkrahmen. Und so kann ich also jetzt diese objektiven Daten entweder als Wissenschaftler ohne Gott betrachten, komme dabei zu dieser Vorstellung zum Ursprung des Urknalls, der Ursuppe, der stammesgeschichtlichen Entwicklung. Die Mehrheit der Wissenschaftler denkt heute so. Oder ich sage, ich habe einen Denkrahmen, in dem Gott Platz hat, in dem er auch mein Denken bestimmt, Wissenschaft also mit Gott, und komme durch diese Brille zu einer anderen Deutung, nämlich, dass Gott die Welt, das Leben, die Menschen geschaffen hat und dass alles Bestand durch ihn hat. Das heißt, die Datenlage ändert sich nicht. Die Brille, die ich aufhabe, entscheidet also, wie ich hinter die Vergangenheit schaue. Entweder, dass es eben einen gemeinsamen Ursprung gibt im Evolutionsmodell über mehrere Stufen, Entwicklungsphasen, oder dass ich sage, von Anbeginn waren die entsprechenden Grundtypen geschaffen und haben sich aufgrund der genetischen Vielfalt, die wir offensichtlich sehen, auch intern spezialisiert. Das, was Darwin zum Beispiel nachvollzogen hat bei den Darwin-Finken. Wir haben einiges an Literatur mitgebracht. Und in dieser Literatur können Sie gerne nochmal nachlesen. Hier allgemein verständlich stammt der Mensch von Adam ab. All das, was ich heute Abend hier ein bisschen angerissen habe, ist auch hier nochmal bebildert. Auch die Frage Jesus, Darwin und die Schöpfung, warum die Ursprungsfrage für uns Christen wichtig ist. Da geht es auch morgen früh im Gottesdienst hier nochmal darum. Ich habe den Text aus Römer 5, Verse 12 bis 19. Wenn Sie heute Abend noch den Text lesen wollen, sind Sie besser vorbereitet auf die Predigt morgen. Wie alt ist die Menschheit? Die Frage wird immer wieder gestellt. Michael Brandt ist dieser Frage nachgegangen anhand von demografischen Untersuchungen und Steinwerkzeugen. Herkunft und Entwicklung der Sprachen. Was war zuerst? Ei oder Huhn? Wie fängt der Mensch bzw. der Affe an zu denken, zu sprechen? Sie verstehen mich heute Abend nur deswegen, weil die Worte, die ich sage, eine Information übertragen. Das heißt, wir müssen kodiert sein auf dem gleichen Informationsschlüssel. Würde ich jetzt Englisch sprechen oder irgendeine andere Sprache und Sie die nicht verstehen, dann könnten wir uns nicht verständigen. Auch wenn ich den gleichen Sinn sagen würde. Sehr, sehr spannende Frage. Dann auch die Komplexität des Menschen. Stellen Sie sich alles vor. Ich laufe heute Abend hier auf zwei Füßen. Machen Sie auch in aller Regel. Aber haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, was da eigentlich alles passieren muss, dass ich nicht umfalle? Gerade wenn ich auf einem Fuß so stehe. Was dort alles an Rechenleistung im Kopf geschieht, an Muskelkoordination. Wenn Sie also einen Roboter bauen, dann müssen Sie immer gucken, dass das Ding nicht umfällt. Das war einer der größten Probleme, wenn die also da anfangen, selbstständig zu marschieren. Wir wissen alle, am besten steht der Tisch auf drei Beinen, wackelt nie was, ja. Außer die Tischplatte ist krumm, ja. Aber grundsätzlich, dieses Buch Faszination Mensch geht auf viele solcher Dinge ein von Werner Gitt. Bibel, Schöpfung, Evolution, auch hier eine CD mit dabei, wo Sie das vielleicht nochmal vertiefen können. Und für die medienfreudige Welt haben wir einen neuen Film von Wort und Wissen herausgegeben. Der eignet sich zum Beispiel für Jugendkreise, Schulstunden, Hauskreise und so weiter, sind etwa 10, 15 Minuten. Kurz diese Fragen behandelt, wie entstand das Leben? Gottes Spuren in der Schöpfung, hat die Bibel recht? Man kann darüber ins Gespräch kommen und es entsprechend vertiefen. Dazu haben wir auch auf der Homepage von Wort und Wissen viele entsprechende Dinge zum Nachlesen, Downloads. Wir haben auch entsprechende Fachliteratur. Die haben wir in der Regel jetzt nicht dabei. Aber wenn Sie jetzt Interesse haben, kommen Sie einfach auf uns zu. Auf dieser Plattform Genesis.net.info können Sie auch nach verschiedenen entsprechenden Stufen sich kundig machen zu den Fragen Paläoanthropologie oder Biologie, Paläontologie und andere Dinge und das nochmal vertiefen. Also wir haben versucht, eine Fülle von Material, auch gerade für junge Leute, für Lehrer, Schüler hier anzubieten. Ich komme zu unserer dritten und letzten Frage. Was ist der Unterschied zwischen Tier und Mensch? Was meinen Sie? Diese Frage wird immer wieder heiß diskutiert. Es werden immer wieder auch Ähnlichkeiten diskutiert. Ich habe vor einiger Zeit ein paar Bilder gefunden, die derjenige, der sie ins Netz gestellt hat, für passend fand. Gewisse Assoziationen. Ich denke, man kann das heute ungeschützt jetzt nochmal bringen. und hat damit gewisse Aussagen machen wollen und eine Botschaft übermitteln wollen. Das sei aber dem, der halt das ins Netz setzt, als Verantwortung angesetzt. Ich entziehe mich also hier der Meinung, aber man will ja auch damit eine Botschaft machen. Nochmal auf unsere Ähnlichkeiten. Wir haben ähnliche Bauweisen, zum Beispiel für Kiefer und Zähne, für das Gehirnvolumen oder für die Fortbewegung. Der Mensch geht aufrecht, der Affe auf dem Knöchelgang. Der Mensch kann zwar auch ähnlich wie der Affe sich bewegen, auf dem Knöchelgang nicht ganz, aber immerhin im Schreitgang. Er lernt so das Laufen, indem er sich aufrichtet. Aber der Mensch bleibt hoffentlich nicht dabei, sondern grundsätzlich ist ein großer Unterschied zwischen Affe und Mensch zu sehen. Sie sehen, der Schwerpunkt liegt völlig woanders. Und auch wenn wir uns die Aufhängung des Kopfes ansehen, den Ansatz der Wirbelsäule und die damit verbundenen Muskeln, die damit zusammenhängen, dann wissen wir, die Funktion ist eine völlig andere. Ähnliche Bauteile, gering verändert, gibt einen anderen Funktionsapparat, der auf eine andere Aufgabe konstruiert ist. Also unterschiedliche Konstruktionen für Lebewesen mit verschiedenen Zielsetzungen. Das machen wir ja auch in der Technik. Wir nutzen nur ganz kleine Änderungen und schon können wir dieses Bauteil anwenden und in einem anderen Zusammenhang anwenden. Schauen wir uns mal die Werkzeuge an. Der Affe hier benutzt auch einen Stängel, um hier zu stochern. Aber der Mensch plant und baut komplexe Maschinen. Er denkt erst, in aller Regel, bevor er handelt. Er kann abstrahieren, er kann Gedanken theoretisch abfassen, in Worte verschlüsseln und weitergeben. Der Affe macht auch Musik, vielleicht mit einer Kokosnuss. Aber es ist etwas ganz anderes, dass der Mensch durch seine Software, die er im Gehirn hat, abstrahieren kann und sogar Musik denken kann und es auf Papier schreiben kann und man kann es dann nachher auf einem Instrument nachspielen und komponieren. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass der Mensch seine Artgenossen, wenn sie so wollen, bestattet. Und das machen die Tiere nicht. Warum nicht? Da ist ein ganz entscheidender Unterschied, dass der Mensch den Tod als Grenze sieht und versucht, ihn zu verarbeiten. Es gibt unterschiedliche Religionen, ein unterschiedliches Religionsbewusstsein. Das sind die wichtigsten Religionen hier dargestellt, die heute geglaubt werden. Und was zeichnet hier den Menschen im Unterschied zum Tier aus? Ewigkeitsbewusstsein, das klingt natürlich jetzt sehr kirchendeutsch, sagen wir es mal umgangsdeutsch, wie sagen Sie das jetzt Ihrem Arbeitskollegen, der also von der Bibel, von der Kirche überhaupt keine Ahnung hat? Dann sagt er, ich gehe zum Neurologen oder ich gehe zum Psychiater. Leben nach dem Tod hat mit dem Begriff zu tun. Und viele unserer Mitbürger beschäftigen sich auch mit der Frage und verhalten sich auch so. Aber sie nennen es nicht Ewigkeitssuche, sondern sie sprechen von der Esoterik. Sie sprechen von der Metaphysik. Sie sprechen vom transzendenten Bewusstsein. Das ist das, was die Mitmenschen umtreibt. Und deswegen ist der Mensch eigentlich auch ein transzendentes Wesen, der eine Antenne hat für Übersinnliches. Er sucht es buchstäblich. Auch ein Atheist glaubt etwas. Also kein Mensch ist frei vom Glauben. Und er sucht damit auch jetzt diesen Kontakt aufzunehmen zu einer transzendenten Macht, sage ich mal, indem er sich in unterschiedliche Zustände vielleicht versetzt oder unterschiedliche Dinge macht, um die zu suchen. Und das sieht bei jedem anders aus, dieses religiöse Bewusstsein. Dem einen ist es völlig wurscht und der andere, der fastet, der betet, der geht ins Kloster, der geht nach Indien, der macht alles Mögliche. Und die Menschen versuchen also jeder auf seine Weise Gott zu begegnen, Gott zu finden. Was spielt da eine Rolle? Welche Begriffe spielen da eine Rolle für uns? Bitte? Sinn suchen, richtig. Aber ich will es noch viel plakativer machen. Wir reden eigentlich von guten und schlechten Menschen. Oder nicht? Zumindest mal in den Medien ist es immer zu sehen. Wir stellen uns etwas absolut Böses vor und auf der anderen Seite in unserem religiösen Bewusstsein Gott als etwas Positives, Gutes. Dann habe ich jetzt hier mal zwei Namen. Adolf Hitler und Mutter Teresa. Jetzt ist die Frage an Sie, wo würden Sie sich einordnen? Wenn Sie diese Skala sehen, was würden Sie meinen, ja gut, so schlecht wie Hitler war ich nicht, also gut wie Mutter Teresa schaffe ich es wahrscheinlich auch nicht. Also irgendwo dazwischen drin, ja? Da drüber. Oh. Egal, wie gut oder ein Mensch ist oder handelt, die Kluft zwischen ihm und Gott kann nur von Gottes Seite überbrückt werden. Das Hauptproblem, das wir haben, ist, dass wir gar nicht zu Gott durchkommen. Egal, was ich tue. Es gibt natürlich meditative, transzendentale und transzendente Erfahrungen. Aber ist man sich dann sicher, dass man Gott begegnet? Dieses Problem, die Sünde, die kann der Mensch nicht lösen. Was bleibt ihm also übrig? Er hat zwei Möglichkeiten. Er sucht weiter oder er resigniert. Viele Leute resignieren. Aber Gott sei Dank hat Gott von sich aus eingegriffen, indem er nämlich selbst dieses Problem der Sünde beseitigt hat, indem er selbst Mensch wurde. Er kam also vom Himmel zu uns auf die Erde, um sich begreifbar zu machen in seinem Sohn Jesus Christus. Und er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, einen anderen Weg gibt es nicht. Jetzt sagen viele Menschen, ja, die Christen sind nicht mehr tolerant. Sie sagen ja, es gibt nur einen Weg. Viele andere sagen, ja, es gibt viele Wege zu Gott. Jesus sagt, es gibt nur mich. Und worin liegt jetzt der Unterschied? Was ist der entscheidende Unterschied zwischen Jesus und anderen Religionsstiftern? Jesus kam vom Himmel. Ja, das ist richtig. Das habe ich damals auch gehört von Menschen, wo ich selber noch Atheist war, Existenzialist und überzeugt, dass also rein rationell und rational zu denken, der Weg ist, die Wahrheit zu finden. Die Frage ist, wie kann ich es prüfen, dass es stimmt? Wenn ich Teil des Systems bin, völlig richtig.
Dann muss ich damit wirklich auseinandersetzen.
Ja, wie mache ich das? Wie setze ich mich auseinander mit der Frage? Bitte? Es geht einerseits über die Erfahrung, andererseits aber auch über das Überzeugtwerden. durch Offenbarung. Was ist der entscheidende Unterschied von Jesus zu den anderen Religionsstiftern? Ja, richtig. Wie sagen Sie das einem Moslem? Er sagt auch, Mohammed lebt weiter in den Schriften. Die Frage, die hier ganz zentral ist, auch gerade wenn wir wissenschaftlich argumentieren, ist die Frage, Mohammed ist gestorben und bis heute tot geblieben. Konfuzius genauso. Buddha, aber Jesus war tot und ist, wie er sagt, auferstanden. Und jetzt ist die entscheidende Frage, ist diese Auferstehung auch tatsächlich passiert in Zeit und Raum? Also historisch belegt, wissenschaftlich glaubwürdig. Und wenn das der Fall ist, komme ich an dem Tatbestand, dass Jesus den Tod besiegt hat, rein intellektuell nicht vorbei. Brauche ich also keine Erfahrung. Das kann ich nachvollziehen, indem ich nachdenke, indem ich die Geschichtsquellen prüfe und eigentlich an dieser Frage sagen muss, entweder ist es alles Fantasterei, was wir hier glauben, oder ist tatsächlich Wahrheit in Zeit und Raum passiert. Und deswegen ist auch das, was in Jerusalem passiert, ist wichtig, nämlich an einem ganz genau definierten Ort, Zeit und Raum, ist Christus gestorben für das Problem des Menschen, nämlich die Sünde. Da geht es morgen nochmal auch intensiver drum. Wenn Sie dazu Fragen haben, ich stehe gerne für ein persönliches, auch seelsorgerliches Gespräch zur Verfügung. Kommen Sie da einfach auch nochmal auf mich zu, wenn Sie sich mit dieser Frage intensiv rumschlagen, wenn Sie Zweifel haben, ob Jesus tatsächlich auferstanden ist und weil er auferstanden ist, auch heute noch lebt, im Unterschied zu den anderen Religionsstiftern. Ich schließe ab mit einem Zitat. Wir hatten ja in Freiburg einige Hochschullehrer. Einer von ihnen war Professor Bresch. Auf diese Frage, woher kommt der Mensch, warum ist er hier, wohin geht der Mensch? Professor Bresch sagte als Biologieprofessor für seine Studenten, die Entstehung des Lebens war kein Akt eines Schöpfers, sondern ein Molekularprozess ohne Richtung und ohne Ziel. Die Natur scheint eine ziel- und sinnlose Maschinerie zu sein. Allein steht der Mensch entwurzelt in der Grenzenlosigkeit eines eisigen Universums. Verloren in der Kette der Generationen. Sie kamen aus dem Nichts und sie gehen in das Nichts. Voll überzeugt als Biologieprofessor gibt er das seinen Studenten mit, die wiederum Schüler unterrichten, die an den Schulen unterrichten. Das heißt also, wir sind nie frei von unserer Weltanschauung mit dem Forschungsgegenstand. Wenn ein Biologe also biologische Prozesse des Lebens untersucht und sagt, die Natur scheint eine ziel- und sinnlose Maschinerie zu sein, ist es schon eine gewaltige Aussage für einen Biologieprofessor. Ein anderes Zitat, du hast mich geschaffen im Leib meiner Mutter gebildet. Ich danke dir, dass du mich wunderbar und auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt das sehr wohl. Deine Gedanken sind zu schwer für mich, oh Gott, es sind so unfassbar viele. Ein Gebet von David, Psalm 139. Auch er bekennt, dass er die Komplexität des Lebens nicht erfassen kann. Deine Gedanken sind zu schwer für mich. Wenn wir ehrlich sind, staunen wir vor der Komplexität des Lebens. Wir können uns eigentlich viele Dinge nicht erklären. Bestenfalls können wir ein paar Abläufe beschreiben. Zum Beispiel, wie unser Auge, wie unser Ohr funktioniert. Aber allein schon die Entwicklung, der Mensch ist eine besondere Schöpfung Gottes und geht nicht aus tierischem Leben hervor. Das, was den Menschen vom Tier unterscheidet, ist der Geist. Und diesen Geist hat Gott dem Menschen gegeben. Und der Geist ist das Kennzeichen, dass wir zum Ebenbild Gottes gemacht sind. Aber warum spiegeln wir so wenig von dieser Ebenbildlichkeit Gottes wider? Darum geht es morgen früh auch noch. Wir haben gesehen, dass diese Frage, woher, wohin, wozu, eigentlich jeden Menschen beschäftigt. Eine ungewisse Herkunft bei der Evolution, ebenso mit einem beliebigen Lebenssinn und einer ungewissen Zukunft. Die Evolution sagt, wir sind zufällig entstanden. Und warum ich hier bin, eigentlich habe ich keine Ahnung, ich mache das Beste draus und lebe auf Kosten des anderen. Und wohin ich gehe, das weiß keiner. Häufig hören wir, da ist ja noch keiner zurückgekommen. Und deswegen ist an dieser Stelle wichtig zu wissen, dass Jesus tatsächlich nicht nur metaphysisch, sondern tatsächlich in Leib und Seele auferstanden ist. Deswegen ist auch das Osterfest eigentlich das wichtigste Fest für den Christen, weil er weiß, hier wurde das Grundproblem des Menschen beseitigt. Die Schöpfung gibt uns also Antwort, dass wir von Gott kommen, für Gott da sind und zu Gott zurückgehen. Das heißt, wir wollen mitnehmen von diesem Abend, so wie wir unsere Herkunftsfrage beantworten. So beantwortet jeder von uns die Sinnfrage und die Zukunftsfrage. Deswegen die Frage an Sie, wie beantworten Sie jetzt auch nach diesem Abend Ihre Herkunft, Ihren Sinn und auch Ihre Zukunft? Ich gebe noch Raum für einige Fragen, die vielleicht aufgetreten sind.
Ich wollte mal fragen, ist es überhaupt berechtigt, von einer wissenschaftlichen Erfindung zu sprechen, wenn man aus einer gewissen ideologischen Haltung heraus etwas konstruiert, was man eigentlich so nicht konstruieren kann? Denn diese von einem Knochen her einen Gesichtsausdruck zu formen, ist unmöglich.
Ja.
Schier unmöglich. Zumindest gibt es verschiedenste Variationen.
Richtig.
Und dann wird uns zum Beispiel vorgeführt, so war das, und einsuggeriert, dass es so war.
Ja.
Und das, finde ich, ist der Betrug der sogenannten Wissenschaftler. Also mich hat das fast an den Rand einer solchen Glaubenskrise geführt, weil ich damals auch keine Ahnung hatte. Heute bin ich zornig auf die Leute, die das verkündigen und nicht sagen, es ist eine Theorie auf einer These, ist eine andere These aufgebaut,
ja.
Auf der anderen These ist eine weitere These aufgebaut, das ist eine Hypothese. Also das ist so ein Konstrukt, wo das ist wissenschaftlich nicht haltbar, so würde ich das sagen.
Hm. Ja. Mir war einfach nochmal wichtig zu zeigen, die große Relevanz des Denkgebäudes. Und das, was man glaubt und wie man das sieht und wie die Dinge auch dann entsprechend eingeschätzt werden. Ah ja, da gibt es hier ein Mikro für die Fragen. Gut, danke. Ja, hinten ist noch eine Frage.
Sie sprachen vorhin davon, es ging um den wissenschaftlichen Beweis, dass Jesus auferstanden ist.
Ja.
Was ist genau der wissenschaftliche Beweis, dass Jesus auferstanden ist?
Im Grunde die Vielzahl der historischen Quellen, die wir vorliegen haben. Das heißt also, wir machen zum Beispiel uns ein Geschichtsbild über das Römische Reich anhand der Dokumente, die vorliegen. Tacitus, Cäsar, wie sie alle heißen. Machen Sie sich mal die Mühe, die Dokumente zu sichten, die über diese Persönlichkeiten da sind. Oder Ilias, Homer, Griechen. Wie viele Daten liegen tatsächlich vor über diese Zeit? Und dann machen Sie sich auf der anderen Seite die Mühe, auch außerbiblische Quellen zum Neuen Testament zu sichten und zu begutachten. Und Sie machen eine erstaunliche Entdeckung, dass allein schon an den Dokumenten, die vorliegen, eine wesentlich höhere Stückzahl darliegt an historischen Dokumenten, die also belegen, dass Jesus gelebt hat, dass er auferstanden ist. Zum Beispiel Josephus Flavius hat ja auch hier einen großen Bericht darüber abgegeben. Und deswegen sagen auch viele Historiker, diese Befunde sind schon eindeutig. Nur was die Christen daraus machen, ist was anderes. Und da wird auch schon entsprechend wieder relativiert. Das passiert überall, auch tagtäglich mit unseren Nachrichten. Der Redakteur entscheidet, was gesendet wird in 10 oder 15 Minuten Nachrichtensendung. Ob jetzt zum Beispiel die Verfolgung der Christen in Nigeria eine Relevanz hat oder ob irgendwo ein kulturelles Ereignis von 300 Leuten stattfindet. Nur als Beispiel. Das wird entschieden aufgrund auch der Relevanz, der Einschaltquoten oder anderer Dinge. Und auch historisch werden Daten, wir sehen das auch, wenn wir zum Beispiel jetzt nach Israel gehen, da sagen israelische Archäologen zu einer Fundschicht, ja, daraus schließen wir zum Beispiel, dass Jerusalem ein unbekanntes Bergdorf war zur Zeit König Davids. Und Sie sehen in dem gleichen Aufschluss, in der gleichen Fundschicht, auch andere Indizien, die Sie anders deuten können, und das passt wunderbar zur biblischen Geschichtsschreibung. Und das ist genau das Problem, mit welcher Brille oder mit welchen Dingen man die Dinge sieht.
Ich möchte das, was du gerade eben ausgeführt hast, sehr unterstreichen und auch vielleicht den Hinweis geben, weil es einfach dazu passt, dass gerade diese Themen, das hat mich wirklich gefreut, gerade diese Themen ganz konkret im Alpha-Kurs angesprochen werden und behandelt werden. Ein Alpha-Kurs, der zweimal bei uns in der Gemeinde stattfindet im Jahr, der nächste am 14. Februar beginnt und intensiv auf diese Themen eingeht. Und dieses Seminar, dieser Kurs ist wahnsinnig gut oder ist toll aufbereitet, um da tiefer einzusteigen und einfach da auch Sicherheit im Glauben und für diese Punkte zu finden. Also 14. Februar. Entschuldigung.
Dem kann ich bloß zustimmen. Ich habe den Alpha-Kurs kürzlich absolviert und das war nur klasse.
Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Ich kann nur bestätigen, dass ein Glaubensgrundkurs, egal wie er sich nennt, habe das damals auch gemacht, als ich Christ wurde, kann ich jedem nur empfehlen.
Ich habe vor 3 Wochen im Radio ein Interview verfolgt, wo eine Wissenschaftlerin interviewt worden ist, die mehrere Jahre jetzt mit Affen gelebt hat in Urwald irgendwo. Und die gesagt, und der Interviewer hat sie gefragt, was war ihre größte Enttäuschung, die sie erlebt habe dort. Und ihre Äußerung war, dass sie so enttäuscht war, dass sie nicht herausgefunden habe, dass die Affen eine Sprache habe, wie wir Menschen. Mhm. Und das hat sie immer gehofft, dass sie das entdecken kann oder so. Aber sie sagt, es ist definitiv so, dass die Affen nicht miteinander sprechen können. Hm. Ja, und ja, das, danke für den Hinweis. Ist doch auch ein Hinweis,
ja,
gell?
Ja, ja, interessant. Ja, ist noch eine Frage drüben und da. Also erst die Dame und dann der Herr mit dem roten Pullover.
Ich denke, also von der Auferstehung Jesu, dass wir Gewissheiten über die Zukunft von unserem Glaube und das Ziel unseres Glaubens, dass Gott Christus wiederkommt und dass die biblische Prophetie sich erfüllt. Mhm.
Ist es auch weniger eine Frage als vielmehr eine Feststellung, der ich nur zustimmen kann?
Ich habe eine Frage, und zwar rein theologisch geht man landläufiger Meinung davon aus, ungefähr 6000 Jahre Menschheitsgeschichte. So bin ich zumindest gelehrt. Wie erklären sich dann einfach fossile Funde, auch schöpfungsgeschichtlich mäßig, fossile Funde, die wesentlich älter datiert werden, auch von tierischen Gestalten, von denen die Bibel eigentlich nichts erzählt. Wie sieht es ein Geologe, das unter einen Zusammenhang zu bringen? Wird wahrscheinlich ein ganzer Abend füllen, aber vielleicht können Sie in ein paar Sätze das
ein bisschen Gedanken. Sie haben die Frage schon beantwortet. Ja. Im eigenen Vortrag, der dauert mindestens 2 Stunden, zu dem Thema Geologie und Bibel. Denn der Deutsche hat einen riesen Nachteil im Vergleich zum Schweizer. Eigentlich 2 Nachteile. Ein Schweizer Schüler lernt noch 2 Dinge in der Schule, die der deutsche Schüler nicht lernt. Erstens Geologie. Oder hatten Sie Geologieunterricht wie Erdkunde oder Geschichte oder Chemie? Hier eine Wortmeldung. Darf ich wissen, wo das war und wie lange? 30 Jahre her und wahrscheinlich ein fakultativer Untergrundkurs in der Oberstufe oder irgend sowas. Ach, Erdkunde, ja gut, Erdkunde und Geologie sind schon 2 Paar Stiefel. Denn Erdkunde ist langläufig eher Geografie, wo man vielleicht mal 1 Stunde Geologie macht. Aber Geologie als Wissenschaft bedarf schon ein bisschen mehr an Einführung. Zum Beispiel die Frage, wie messe ich in den Gesteinen die Zeit? Da habe ich nicht nur den radiometrischen Zerfall, sondern auch andere Dinge, die man hier übrigens sehr schön Richtung Künzelsau oder auch Richtung Kreilsheim in den Muschelkalksteinbrüchen sehr gut beobachten kann. Und da sind wir wieder bei der Frage Datendeutungen. Und das Zweite, was der Schweizer Schüler hat, er lernt Skifahren. Also das müssen wir vertagen, so Sie wollen. Kurze Antwort gibt es da nicht. Da muss ich Sie auf die Folter spannen, weil das führt einfach zu Missverständnissen an der Stelle. Aber es ist vereinbar, sagen wir es mal so, es ist vereinbar, das wäre die kurze Antwort. Lange Messungen und kurze Theologie, trotz einer 6-Tage-Schöpfung.
So. Ich habe eine Frage. Entschuldigung?
Wer? Bitte ja. Sie.
Ich habe eine Frage, und zwar, Sie haben gesagt, diesen Satz von Schiller, das Denken ist frei. Ich habe auch festgestellt an vielen Punkten, dass das Denken des Menschen also absolut nicht frei ist. Auffällig ist das, wenn sich jemand bekehrt, in wie kurzer Zeit der umdenkt. Und genauso auch, wenn Menschen abfallen, in wie kurzer Zeit die wieder ganz anders ticken.
Ja.
Das ist schon erstaunlich. So, und jetzt die Frage ist, ihr geratet ja mit euren Vorträgen in einen geistlichen Konflikt.
Ja.
Wie geht ihr damit um?
Wir versuchen in der Gesinnung Christi damit umzugehen. Was ist das? Galaterbrief. Und die Evangelien lesen. Was hat Jesus in einem Fall gemacht und im anderen Fall? Also er hat unterschiedlich reagiert in unterschiedlichen Situationen. In einer Situation hat er den Händlern im Tempel die Tische umgeworfen. Im anderen Seite hat er Diskussionen geführt. Und das muss man von Fall zu Fall abwägen und entsprechend entscheiden. Ist keine einfache Entscheidung, zumal man auch erleben muss, und das haben wir auch erlebt, dass die Medien die Dinge auch bewusst anders darstellen, als wir sie gesehen haben.